Liebe Zuhörer, als ich in der 7. oder 8. Klasse war, ich weiß es noch ziemlich genau, wurde mein Heimatort Langenhagen, also hier im Norden von Hannover, von einer Tragödie aufgewühlt. Ein Junge meines Jahrgangs starb im Krankenhaus, im Silbersee-Krankenhaus, vielen von Ihnen sicherlich bekannt, nach einer einfachen Mandeloperation. Es gab ganz unerklärliche Komplikationen damals. Der verantwortliche Arzt war ein HNO-Spezialist, war ein Vater eines Mädchens aus meiner Klasse damals. Wir waren also ziemlich nahe dran an diesem Ereignis. Die Eltern des Jungen hatten ein erfolgreiches Geschäft und sie verzweifelten an dieser Tragödie. Es war so, als ob von einem Tag auf den anderen ihr Leben zerstört worden wäre. Sie haben den Arzt öffentlich angeprangert, sie haben Leserbriefe geschrieben, sie haben Presseerklärungen abgegeben, sie haben keine Ruhe gelassen. Dem Arzt konnte man, wenn ich das alles richtig erinnere, es ist ja schon doch etliche Jahre her, keine Schuld nachweisen. Und dennoch haben die Eltern nicht aufgehört, die Eltern des verstorbenen Jungen ihn öffentlich anzuprangern. Und sie sind selber darüber nicht zur Ruhe gekommen. Es war eine furchtbar traurige Situation. Je länger es dauerte, umso bitterer wurden die Eltern. Aber aller Groll konnte ihnen ihren Sohn nicht wiedergeben. Der Kampf gegen den Arzt brachte ihnen keinen Frieden. Ich habe mich dann später gefragt, wer die Eltern dieses Jungen eigentlich beraten hat. Was wäre gewesen, wenn ihnen einer gesagt hätte, versucht doch dem Arzt zu vergeben? Wie hätten sie wohl reagiert? Vergeben niemals. Vergeben, vergessen, wir können es nicht. Und wir wollen es auch nicht. Das ist menschlich völlig verständlich. Aber es hat ihnen nicht geholfen, sondern es hat die Last für sie nur noch viel, viel schwerer gemacht. Die meisten von uns müssen nicht einen solchen Schmerz ertragen. Und doch schleppen viele, viele Zeitgenossen einen großen Sack voller Groll und Bitterkeit mit sich herum. Verletzungen, die ihnen zugefügt worden sind, oder Verletzungen, von denen man meint, dass sie einem zugefügt worden sind, Ungerechtigkeiten, Enttäuschungen, dass man verraten wurde, verlassen wurde, belogen, über den Tisch gezogen, dass einem im entscheidenden Augenblick jemand nicht geholfen hat, von dem man das erwartet hätte. So viele Möglichkeiten, verletzt und enttäuscht zu werden. Oft sind es Situationen, die sich tief in die Seele eingebrannt haben. Manche liegen schon weit zurück, manche sogar in der Kindheit, dass jemand sich daran erinnert, dass er dann immer vernachlässigt wurde. Und manchmal kommt noch dazu, dass die Erinnerung im Nachhinein schlimmer ist, als die Sache damals selbst war. Dass einfach durch die Erinnerung die Sache immer größer wurde und eine immer erschreckendere Dimension bekam. Man kann nicht vergessen. Manchmal kommt es noch nachts in den Träumen wieder. Die Sprechzimmer der Psychotherapeuten sind voll mit Leuten, die an ihren Erinnerungen und an ihrer Bitterkeit kaputt gehen. Vielleicht kann man manchmal es hinbekommen, für einige Zeit nicht daran zu denken, es wegzudrängen. Aber dann bei passender Gelegenheit, manchmal wie auf Stichwort, kommt es einfach wieder hoch. Und manche denken, ach, wenn ich mir etwas Erleichterung verschaffe, wenn ich mal richtig draufhaue, dann könnte das helfen. Ludwig XII. Von Frankreich wird mit den Worten zitiert, nichts riecht so süß wie der tote Körper deines Feindes. Und dazu passt natürlich das uns allen bekannte Sprichwort, Rache ist süß. Aber wie süß ist sie wirklich? Wie viel bitterer Nachgespack bleibt von der vermeintlichen Süße der Rache dann übrig? Vielleicht kennen einige von Ihnen den Hollywood-Film E-Mail für dich. Da klagt die Protagonistin, dass ihr in Konfliktsituationen immer die Stimme versagt und ihr keine Gemeinheiten einfallen, um zurückzuschlagen. Und ihr männlicher Konterpart, ihr Gegenspieler, der erweist sich als Experte in gemeinsamen Seitenhieben. Und sie sagt, kannst du mir nicht ein paar von deinen Seitenhieben gewissermaßen abgeben? Und dann schreibt er ihr zurück per E-Mail, in dem Moment fühlt man sich zwar erleichtert, aber es hilft nicht wirklich. Und hinterher fühlt man sich in der Regel ziemlich mies. Also Erleichterung sich verschaffen ist auch offensichtlich nicht immer die richtige Lösung. Was kann man dann auch tun, wenn man einfach nicht drüber hinwegkommt? Wenn die Träume nicht aufhören, wenn sie sich in schöner Regelmäßigkeit wieder einstellen, wenn die Bitterkeit nicht weichen will, da muss nur ein Stichwort kommen oder eine Erinnerung und schon läuft der ganze Film wieder ab. Und man kann sich noch genauso ereifern wie am ersten Tag. Wenn eben die Rache selbst nur kurzfristig süß ist, wenn man nicht vergeben kann und vergessen schon gar nicht. Und wenn auch das Verdrängen einfach nicht funktioniert. Und dann sagt der Psychotherapeut vielleicht, nun stehen Sie doch zu Ihrem Groll, nun nehmen Sie das an, das ist ein Anteil Ihrer Persönlichkeit. Aber was hilft das? Das macht den Schmerz nicht leichter, das wühlt den Schmutz vielleicht auf, aber es kann ihn nicht wirklich beseitigen. Viele Zeitgenossen laufen, je älter sie werden, mit einem Rucksack auf dem Buckel herum, der immer schwerer wird. Immer mehr kommt hinein an Bitterkeit, an Verletzung, auch an Trauer. Und es wird nichts ausgepackt. Und dieser Rucksack zieht sie immer mehr nach unten. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch jemand von Ihnen sich mit so einem Problem herumschlägt oder ob Sie jemanden kennen, der mit einem solchen Problem kämpft. Und Sie würden ihm gern helfen. Dann darf ich Sie heute Morgen mit einem originellen Lösungsansatz bekannt machen. Dieser Lösungsansatz steht, das wird Sie nicht verwundern, in diesem Rahmen in der Bibel. Diesem Buch ist ja nichts Menschliches fremd, der Bibel. Ja, was immer Sie, sagen wir mal, in Ihren ehrlicheren Stunden an Charakterschwächen oder Macken in Ihrem eigenen Leben entdecken, und ich in meinem, ich garantiere Ihnen, in der Bibel gibt es dafür bestimmt ein Beispiel. Irgendeine Person, die das auch hat. Wir Christen sind der Überzeugung, dass in diesem Buch der persönliche Gott persönlich zu uns redet. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir hier die entscheidenden Informationen für unser Leben bekommen, und zwar von dem, dem wir unser Leben verdanken. Oft ist es erschreckend, dieses Buch zu lesen, weil man sich so ertappt fühlt, weil man den Eindruck hat, hier redet einer, der schaut dir über die Schulter deines Lebens. Ich weiß nicht, wie jeder von Ihnen über die Bibel denkt. Ich möchte Sie heute Morgen einladen, für ein paar Minuten über diesen Lösungsansatz nachzudenken, den die Bibel für diese besondere Not anbietet. Wenn man einfach nicht vergeben kann, geschweige denn vergessen kann. Das Problem kommt in der Bibel an verschiedenen Stellen vor. Einer der Anführer der ersten Gemeinde, der berühmte Apostel Petrus, hat Jesus ja mal ganz offen gefragt. Wir haben es gehört in der Lesung von Heinrich Nordsieg. Jesus, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Und dieser Petrus hat gleich ein sehr großzügiges Angebot hinterhergeschoben. 7-mal? Ist ja schon gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie oft Sie so in der Regel vergeben. Und auch in dem berühmtesten Gebet der Bibel, in dem Vaterunser, wird die Sache ja benannt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Text, den Sie auch auf Ihrem Zettel vor sich haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, fügt Jesus noch hinzu, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Es gibt offensichtlich einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen der Vergebung, die wir bekommen, und der Vergebung, die wir geben. Das ist hochinteressant. Eigentümlicherweise fallen uns ja allen immer mehr Situationen ein, in denen wir anderen was zu vergeben haben, als dass wir an Situationen denken, wo wir selbst um Vergebung bitten müssten. Das ist die Regel. Wir sind sehr sensibler in der Regel bei dem, was uns vermeintlich angetan wird, als bei dem, was wir anderen vermeintlich antun. Und von daher legt sich die Frage natürlich nahe, und ich bitte Sie, dies sich mal ganz ehrlich zu stellen, wenn mir Vergeben und Vergessen so schwer fällt, könnte das daran liegen, wenn denn diese Wechselwirkung besteht, dass es mir selbst an Vergebung für mich selbst mangelt, dass ich selber die Vergebung nicht habe und sie deshalb nicht weitergeben kann. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich mir selbst nicht vergeben kann, so nach dem Motto, dass einer sagt, das werde ich mir nie verzeihen. Das meine ich hier nicht. Damit meine ich auch nicht die Vergebung, die andere Menschen mir vielleicht verweigern, sondern ich meine hier zuallererst die Vergebung von Gott. Die Bibel vertritt dazu eine sehr dezidierte, eine sehr klare Position. Sie sagt uns Menschen, du, dein Leben steht in vielen verschiedenen Beziehungen. Aber es gibt eine Beziehung, das ist die 1A-Beziehung deines Lebens. Das ist die absolut wichtigste Beziehung deines Lebens. Es gibt eine Beziehung, an der entscheidet sich, wie du mit allen anderen Beziehungen umgehst. Es gibt eine Beziehung, die ist der Schlüssel deines Lebens. Und auch dein Problem mit dem vergeben können oder nicht vergeben können hat möglicherweise hier in dieser 1A-Beziehung ihre tiefere Ursache. Und diese 1A-Beziehung ist nicht deine Beziehung zu deinem Ehepartner. Diese 1A-Beziehung ist nicht deine Beziehung, wie vielleicht manche Psychologen sagen würden, zu deiner Mutter oder zu deinem Vater, sondern diese 1A-Beziehung ist deine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und deshalb, bevor Sie die Bibel studieren, auf all die Beziehungen hin, in denen wir sonst noch stehen, und darüber hat die Bibel eine Menge zu sagen, spricht die Bibel zuerst über unsere Beziehung zu dem, dem wir unser Leben verdanken, zu Gott. Das ist erstens die wichtigste Beziehung. Und Gott sagt, wenn du deinen ganzen sonstigen Beziehungskram mal klären willst, dann musst du erst einmal die Beziehung zu mir klären. Das wird im Vaterunser zum Beispiel deutlich, wenn das Vaterunser beginnt mit der Beziehung zu Gott. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das wird an den 10 Geboten deutlich. Bevor es da um das Ehren der Eltern, um das Achten der Ehe, um das Schützen des Lebens des anderen geht, geht es erstmal um Gott. Du sollst Gott, den Herrn, ehren. Du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst an ihn denken. Also es geht erstmal um die Beziehung zu Gott. Und was du in dieser Beziehung erst einmal brauchst, ist, auch das sagt die Bibel sehr deutlich, Vergebung deiner Schuld. Deswegen lehrt uns ja Jesus auch so beten. Vergib uns unsere Schuld. Wann haben Sie zum letzten Mal so gebetet? Vergib mir meine Schuld. Wann haben Sie das zu Gott zum letzten Mal gesagt? Vielleicht sagen Sie, warum habe ich das nötig? Was soll ich Gott denn angetan haben? Warum brauche ich Vergebung meiner Schuld? Es ist vielleicht, ich habe meine Frau neulich angeschrien und ich habe meinem Angestellten gegenüber mich unfair verhalten. Aber warum soll ich denn von Gott vor allem Vergebung brauchen? Ich habe ihm nichts getan. Vergib mir meine Schuld. Das Wort, das da steht, ist ein Wort für Geldschulden. Was müsste ich denn, um in dem Bild zu bleiben, Gott zurückzahlen? Welche Forderung Gottes könnte denn bitteschön noch ausstehen? Jesus sagt, unser Problem ist gar nicht mal in erster Linie, dass wir an einzelnen Punkten gegen Gottes Gebote verstoßen. Das ist auch ein Problem, aber das ist nicht das Hauptproblem. Dass wir lügen, dass wir Menschen über den Tisch ziehen, dass wir uns ungerecht bereichern, dass wir neidisch sind. Das ist zwar problematisch, aber das ist nicht unser Hauptproblem. Jesus sagt, unser Hauptproblem, dein Hauptproblem ist dein Herz. Mein Hauptproblem ist der Unglaube in meinem Herzen. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem ich mein Leben verdanke. Dass ich den lieben Gott nicht unbedingt in seiner Existenz leugne, aber dass ich ihn einen guten Mann sein lasse. Und ansonsten mein Leben möglichst so leben will, dass er mir nicht hineinredet und dass er mich nicht stört und dass er gefälligst keinen Anspruch hat auf irgendeine Entscheidung über meine Lebenswege. Und Jesus sagt, Gott sieht das. Gott sieht, wie es in deinem Herzen aussieht. Und er sieht nicht einfach durch die Finger. Er lässt das nicht einfach auf sich beruhen, sondern er zieht dich zur Rechenschaft. Und das ist dein Problem. Und deswegen ist dein Problem, dass deine Beziehung zu dem, der das erste Wort über dein Leben gesprochen hat und der auch das letzte Wort über dein Leben spricht, dass deine Beziehung zu dem, von dessen Urteil am Ende alles abhängt, und dass deine Beziehung zu dem, bei dem sich entscheidet, ob du auf einem guten Weg bist, der zum Ziel führt, oder auf einem Weg, der in die Sinnlosigkeit führt, du brauchst seine Vergebung. Das ist deine 1A-Beziehung und das ist dein 1A-Problem. Mir geht es mit Gott so, wie es Karl dem V. gegenüber dem Kaufmann Fugger ging. Sie wissen, Fugger, das war dieser Riesenkonzern im Mittelalter. Karl der V., der deutsche Kaiser damals, schuldete dem Hause Fugger eine enorme Summe Geld. Und eines Tages raffte Karl der Fünfte sich auf und schlich zu Fugger, um mit ihm über einen weiteren Zahlungsaufschub zu verhandeln. Und wie reagierte Fugger? Er nahm den Schuldschein, den der Kaiser da mitbrachte, den er auch nochmal in Kopie wohl vorliegen hatte, und warf ihn vor den Augen des Kaisers ins knisternde Feuer. Das war's. Er zerriss ihn quasi, diesen Schuldschein, und sagte, die Schuld ist beseitigt, du bist frei. Und genau das sagt die Bibel über Gott. Im Neuen Testament steht in einem Brief von Paulus Kolosser, im Brief an die Gemeinde in Kolosse, Kapitel 2, Gott hat den Schuldschein zerrissen. Er hat ihn ausgelöscht. Und er hat ihn an das Kreuz geheftet. Das ist ein dramatisches Bild. Und damit würde Paulus sagen, die Sache wurde am Kreuz gelöst. Die Sache wurde am Kreuz geklärt. Was ist am Kreuz geschehen? Am Kreuz ist Jesus Christus gestorben. Er, der Sündlose, für meine Schuld. Das ist am Kreuz passiert. Obwohl er sich hätte retten können, obwohl er es nicht nötig gehabt hat, hat der allmächtige Gott die Strafe, die ich für meine Schuld, für meinen Unglauben, für meine Gottlosigkeit verdient hätte, auf seinen eigenen Sohn Jesus Christus gelegt. Und dort am Kreuz ist die Sache entschieden worden. Dort hat er bezahlt für mich. Und darum darf ich jetzt frei ausgehen. Darum muss der heilige, gerechte Zorn, den Gott eigentlich über meinem Leben sonst walten lassen müsste, weil Gott vollkommen ist. Gott kann Schuld nicht einfach stehen lassen. Dann würde er aufhören, Gott zu sein. Darum kann mich das jetzt nicht mehr kaputt machen, weil Jesus für mich bezahlt hat und ich darf frei sein. Ich darf Vergebung empfangen, wenn ich ihm das glaube. Wenn ich ihn darum bitte, wenn ich das zugebe, so geschieht Vergebung. Also Christ ist einer, dessen wichtigste Beziehung heil wurde. Die Beziehung zu Gott. Und wo das geschieht, hat das nun enorme Folgen. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen für die weiteren Beziehungen. Erstens die wichtigste Beziehung. Das ist meine Beziehung zu Gott. Aber wenn diese Beziehung geklärt ist, dann hat das Folgen für zweitens die weiteren Beziehungen. Dann kann ich die empfangene Vergebung auch weitergeben. Wenn die wichtigste Beziehung bereinigt ist, dann stehen die weiteren Beziehungen plötzlich in einem völlig anderen Licht. Und genau das meint Jesus mit der Beispielgeschichte, die wir eben in der Lesung gehört haben, im Matthäus-Evangelium Kapitel 18, wo es einen ganz konkreten Anlass gab, weil der Petrus, ihm, wie das so die Art von Petrus war, der hat immer nicht lange hinterm Berg gehalten, wenn ihn was bewegt hatte, wo ihm Petrus eine ganz konkrete Frage stellte, nämlich, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Und dann, wie gesagt, schiebt er hinterher die Frage 7-mal. Petrus will Nägel mit Köpfen machen. Petrus will feste Zahlen. Wie oft muss ich vergeben? Wann kann ich sagen, jetzt reicht's? Und finden Sie nicht, dass es ein großzügiges Angebot ist? 7-mal? Ich weiß ja nicht, wer Sie zuletzt geärgert, beleidigt, beschädigt hat. 7-mal wieder vergeben für die gleiche Sache? Unter den frommen Juden galt damals folgende Regel von Rabbi Jose ben Yehuda. Zitat, wenn jemand einmal ein Unrecht begeht, ist ihm zu vergeben. Wenn er ein zweites Mal ein Unrecht begeht, ist ihm zu vergeben. Wenn es ihm ein drittes Mal passiert, ist ihm zu vergeben. Beim vierten Mal wird ihm nicht mehr vergeben. Zitat Ende. Und was macht Petrus jetzt? 3 Fehltritte sind erlaubt. Er sagt, ich verdoppele das Ganze. 2 mal 3 sind 6 und leg noch einen drauf. Ist doch nicht schlecht. 7. Außerdem ist 7 in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit, also Vollkommenheit. Und Jesus, was sagt Jesus? Jesus sagt auch, Petrus, das ist aber wirklich christlich. Nein. Jesus sagt ihm, Sie haben es wahrscheinlich noch im Ohr, was Herr Nordsieg gelesen hat. Nein, du sollst nicht 7-mal vergeben, sondern 7 mal 70 mal. Und so fit sind Sie heute Morgen im Kopfrechnen schon. Das macht 490. Das kann man im Alltag nicht mehr durchzählen. Ja, mit Strichliste. Und Jesus will dem Petrus damit sagen, Petrus, du sollst unbegrenzt vergeben. Immer wieder. Unbegrenzt. Ohne Einschränkung. Wie häufig du auch in diese Situation kommst. 7 mal 7 und das Ganze mal 10. Immer, 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 immer wieder sollst du vergeben. Und wir sagen, Jesus, wie soll das gehen? Das geht doch nicht. Das ist doch menschenunmöglich. Das machen schon unsere Nerven nicht mit. Wie sollen wir das schaffen? Unmöglich. Und richtig, das ist menschenunmöglich. Nachkarten und nachtragen, das ist menschlich. Abrechnen und vergelten, das liegt uns im Blut. Schuld und Sühne, das ist unsere Logik. Wie du mir, so ich dir. Das ist unser erster ganz normaler Impuls. Wenn wir ehrlich sind, ist Jesus weltfremd? Ist Jesus so weltfremd, dass er von uns erwarten kann? 7 mal 70, 490 Mal? Nun, ganz im Gegenteil. Für den Otto-Normalverbraucher ist das natürlich eine Überforderung. Das weiß Jesus auch. Aber es gibt eine Ausnahme. Es gibt eine Gruppe von Leuten, da ist Jesus überzeugt, denen kann er das zumuten, von denen kann er das erwarten. Was sind das für Leute, von denen Jesus das erwartet, dass sie 7 mal 70 Mal vergeben? Und gehöre ich dazu, gehören sie dazu? Und sollte ich nicht dazu gehören, wie kann ich zu diesen Leuten stoßen? Wie kann ich zu diesen Leuten dazustoßen, die diese königliche Freiheit haben, 7 mal 70 Mal zu vergeben? Und nicht nachzukarten und nicht bitter zu werden und nicht die psychologischen Spätfolgen von unvergebener Schuld davonzutragen. Was sind das für Leute? Und Jesus beschreibt so einen Menschen. Er sagt, darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnete. Und als er abrechnet, wurde einer von ihm gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Müssen Sie sich mal vorstellen, diese Summe. Dieser Knecht, der dürfte so ein Gouverneur, ein Provinzstatthalter sein. Der Provinzstatthalter muss seinem König Rechenschaft ablegen, regelmäßig, wie er mit den Steuern umgegangen ist. Dieser Knecht hier in Matthäus 18, wir könnten auch sagen, es ist ein Bürgermeister. Ein Regionalbürgermeister. Und dieser regionale Bürgermeister, der hat sich vergaloppiert. Er hat riesige Summen veruntreut. Das ist die Geschichte. Soll ja vorkommen, auch in der Kommunalpolitik. 10.000 Zentner Silber ist der Mann schuldig. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Die 4 römischen Provinzen, Idumea, Judäa, Samaria, Galiläa, hatten zusammen, ich habe mich informiert, ein jährliches Steueraufkommen von 900 Zentnern Silber. Also weniger als 10% dieser Summe, die der veruntreut hat. Das heißt, und wenn Sie diese Summe 900 Talente mit 11 Mal nehmen, ergibt sich die Zahl, die der Bürgermeister veruntreut hat. Aber um es einmal anders auszudrücken, die Schulden, die er hat, sind 11-mal so groß wie das jährliche Einkommen von 4 Provinzen. Ich muss Ihnen sagen, gegen diesen Bürgermeister sind unsere Wirtschaftskriminellen kleine Fische. Der Mann ist völlig am Ende. Er hat alles verwirkt. Seine Schuld ist unvorstellbar groß. Sie ist definitiv unbezahlbar. Und das, sagt Jesus, ist unsere Situation vor Gott, ihre Situation und meine. Das macht dieses Gleichnis so skandalös. Und darum gibt's nur eines. Es gibt nur Versklavung. Da er es nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Es gibt keine Lösung. Und was macht der Bürgermeister? Er ergreift den letzten Strohhalm, der ihm bleibt. Da fiel ihm der Knecht, also dieser Bürgermeister, zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir. Und dann kommt dieser naive Zusatz, ich will dir alles bezahlen. Das ist so ähnlich, als ob Griechenland alle seine Schulden bezahlen wollte. Ich will dir alles bezahlen. Das ist klar, dass es nicht geht. Aber er fleht um Begnadigung, das ist das Entscheidende. Er meint nicht nur, in den Boden zu versinken, sondern er sinkt zu Boden vor dem König. Er bekennt sich schuldig, dieser Mann. Und das rettet ihn. Er bettelt um Gnade und er bekommt sie. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Er macht's wie Fugger mit dem Schuldschein. Und Jesus sagt zu Petrus, sieh hin, Petrus, das ist in deinem Leben passiert. Das ist in deinem Leben passiert. Das ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn einer Christ wird. Deine Schuld vor Gott ist so unermesslich groß. Wenn du das mit Gottes Maßstab misst, wenn du deinen Unglauben und deine Ignoranz und deinen Egoismus und deine Selbstbezogenheit an der Heiligkeit des völlig reinen, vollkommenen Gottes misst, dann ist das deine Schuld. Wissen Sie, und das ist das eigentlich Skandalöse an diesem Gleichnis. Und Christ werden bedeutet erstmal, dass ich dieser Einsicht mich öffne und dass ich das zugebe. Ja, vor Gott stecke ich abgrundtief in der Kreide. Vor Gott bin ich mit meinem Leben hoffnungslos verschuldet. Ich habe keine Chance, mich irgendwie selbst zu rechtfertigen, meine riesengroße Schuld hat die wichtigste Beziehung meines Lebens zerstört. Gott schenkte mir das Leben. Er gab mir zum Beispiel Hände. Fangen wir doch mit dem Einfachsten an. Hände, damit sie für ihn tätig werden, damit sie aber auch dem Nächsten helfen. Hände, damit sie sich zu Gottes Ehre falten. Und was haben diese Hände nicht schon alles angerichtet? Wie viel Nutzloses haben sie getan? Wie viel Böses? Wo haben sie sich bereichert? Wo haben sie Menschen abgewiesen? Wo haben sie vielleicht rüde zugepackt, anstatt behutsam zu trösten? Gott gab mir einen Mund. Einen Mund, um ihn zu loben, um ihn anzubeten. Einen Mund, um liebevoll und geduldig mit meinen Mitmenschen zu reden. Aber was kommt alles raus aus meinem Mund? Wie oft habe ich geflucht statt gebetet? Wie oft habe ich verletzt statt getröstet? Wie oft habe ich verleumdet, gezischt, gelogen, schadenfroh, gekichert, dreckige Witze erzählt? Wie oft habe ich geprahlt oder auch geschwiegen? Geschwiegen, wenn ich jemanden hätte verteidigen müssen. Geschwiegen, wenn ich einem Hoffnungslosen hätte Beistand leisten müssen. Und das alles, wie ich mit... Jetzt können Sie gewissermaßen dann im Nachgang zu diesem Gottesdienst nochmal weitermachen mit den anderen Körperteilen, die Gott Ihnen gegeben hat. Und warum? Warum ist das so? Jesus sagt, weil alles, was du hast und bist, deine Hände, dein Mund, deine Füße, dein Verstand, weil alles das letztlich gespeist wird, weil alles das letztlich gelenkt und inspiriert wird von deinem Herzen. Und weil dein Herz gegen den lebendigen Gott gerichtet ist. Weil dein Herz um dich selbst kreist, um deine Vorstellung, um deine Eitelkeit. Und wenn Gott da eingebaut werden kann, dann machst du es gern, aber ansonsten soll er sich gefälligst raushalten. Und wer sich selbst so in den Blick bekommt, erst dem wird klar, dass er die 10.000 Zentner Gold, dass er diese Schulden nicht mehr, oder Silber, dass er die nicht mehr vertuschen kann. Und der wird dann bereit, so wie es dieser Bürgermeister macht, um Gnade zu flehen und zu sagen, Herr, erbarm dich über mich. Das bedeutet, Christ zu werden. Das bedeutet, sich zu bekehren. Und Jesus macht hier auch deutlich, wer so kommt, der wird angenommen. Der wird nicht abgewiesen. Der wird nicht weggeschickt. Der wird nicht von oben herab nochmal zusätzlich in den Schmutz getreten, sondern der findet offene Arme bei Jesus Christus und bei dem Vater im Himmel. Und Jesus sagt so, Petrus, das hast du erfahren. Und wenn jetzt jemand an dir schuldig wird, ist das wie mit dem Kollegen des Bürgermeisters. Wenn jetzt jemand an dir schuldig wird, ist das wie mit dem Kollegen des Bürgermeisters. Mit dem geht die Geschichte nämlich weiter. Da heißt es dann im nächsten Vers, 28, Matthäus 18, da ging dieser Knecht, also dieser Bürgermeister hin und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, also eine Lappalie eigentlich. 100 Silbergroschen, müssen Sie wissen, das ist ein Millionstel des anderen Betrags. 100 Silbergroschen, das sind Peanuts. Und was macht er? Er selbst hat ja Milliardenbeträge veruntreut. Was macht er mit diesen paar mickrigen Euro? Verstehen Sie, verglichen mit der riesigen Schuld, die jeder von uns vor Gott hat, ist die Schuld, die Menschen uns antun können, wie groß sie auch immer sei und uns auch immer erscheinen mag, verschwindend gering. Das macht Jesus hier deutlich. Ein Millionstel des anderen Betrags. Und was macht er? Er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab doch Geduld mit dir, ich will dir es bezahlen. Er sagt im Grunde genommen genau die gleichen Worte, die der Bürgermeister vorher selbst gesprochen hat. Nur, da ging es um einen viel größeren Betrag. Er, so heißt es dann hier, wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Verstehen Sie? Hier bekommen wir ein Gefühl dafür, wie groß unsere Schuld vor Gott ist. Und wie verschwindend gering die Schuld, die immer andere Menschen uns antun können. Aber unsere Optik, unsere Wahrnehmung ist natürlich genau entgegengesetzt. Unsere Schuld gegenüber Gott reden wir klein, denken wir klein, können wir nicht so einschätzen, sehen wir nicht, stört uns auch nicht so sehr. Aber was andere uns antun, das wird groß und größer und größer. Und darum sind wir auch vor dieser Fehlreaktion, die wir hier bei diesem Kollegen, bei diesem Bürgermeister sehen, nicht gefeit. Es kann uns ganz genauso gehen. eben noch großzügig begnadigt und dann selber erbarmungslos. Da wird dann gerechnet bis zum letzten Cent. Da wird ohne mit der Wimper zu zucken, fertig gemacht, nachgekartet, aufgerechnet. Und selbst wenn der andere um Verzeihung bittet oder um Gnade bettelt, er zieht seine harte Linie durch, als ob er alles vergessen hätte. Und verstehen Sie, was Jesus dem Petrus sagen will? Er will sagen, Petrus, genauso kann es dir passieren. Genauso kann es passieren, dass du falsch reagierst, als ob du meine Vergebung nie erfahren hättest. Hier steht in Vers 30, er wollte nicht. Er wollte nicht vergeben. Er wollte seinen Groll nicht loslassen. Petrus, wenn du nicht vergibst, nachdem ich dir so viel vergeben habe, Petrus, dann ist das völlig unlogisch. Sehen Sie diesen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen der empfangenen Vergebung und der gewährten Vergebung. Jesus kann von seinen Leuten, Jesus kann von den Christen mehr fordern. Warum? Weil wir ja nicht die Quelle unserer Vergebung sind, sondern wir sind wie ein Brunnen, der aus einer Quelle gespeist wird. Verstehen Sie, wenn Sie von der Vergebung leben, die Jesus Ihnen schenkt, dann leben Sie von einer Quelle. Dann sind Sie nicht ein ausgetrockneter Brunnen, der mit seiner Schuld selber fertig werden muss, der mit seiner Resignation auch selber fertig werden muss, der mit seiner Bitterkeit selber fertig werden muss, sondern Sie sind wie ein Brunnen, der gespeist wird von einer sprudelnden Quelle. Und das können Sie dann weitergeben. Und deshalb setzt Jesus beim Vater Unser das auch voraus. Wenn er sagt, vergib uns unsere Schuld, sollen wir beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Man kann das wörtlich übersetzen, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Verstehen Sie, einer, der mit Jesus lebt, der vergibt auch seinen Mitmenschen. Das ist ganz selbstverständlich in diesem Strom der Vergebung. Wer Jesu Vergebung erfahren hat, der staunt doch darüber, wie großzügig Gott mit ihm ist. Und je mehr Vergebung ich von Jesus komme, umso mehr beschämt mich das doch auch, wie viel Geduld er mit mir hat, dass ich immer wieder von vorne anfangen kann. Dass er nie, wenn ich zu ihm komme und sage, Herr, es tut mir leid, ich habe schon wieder Mist gebaut an dieser Stelle, dass er mich niemals abweist, dass er mich niemals wegschickt. Und dass selbst in Situationen, wo ich mich vor mir selbst nur noch schämen kann, er immer noch Geduld hat. Und da sollte ich mich sperren, anderen zu vergeben? Manchmal bin ich so unmöglich. Und wissen Sie, deswegen ist dieses Gebet, das Vaterunser, wenn wir an die Stelle kommen, wo wir beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Deshalb ist das für uns so ein guter Test. Damit stößt Jesus mich nämlich immer wieder auf die Frage nach meiner Vergebungsbereitschaft. Und wenn ich an diese Stelle komme, dann kann ich gleich im Stillen weiterbeten, Herr, und ich will auch dem XY vergeben. Es fällt mir zwar immer noch schwer, ihn sympathisch zu finden. Und wenn ich seine Visage vor Augen habe, dann rollen sich mir alle Zehennägel auf, aber in deinem Namen vergebe ich ihm. Und bitte gib mir die Kraft, ihn auch freundlich und ehrlich zu behandeln. So soll es laufen. Und Jesus sagt, wenn ich das verweigere, obwohl ich doch von Jesus so viel Vergebung erhalten habe, dann hat das konkrete, praktische Folgen. So steht's ja hier auch im Vaterunser, im Nachsatz noch, ne? Vers 14, Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Damit meint Jesus nicht, dass er, wenn wir einmal grundsätzlich zu ihm gekommen sind, er die frühere Vergebung zurücknimmt. Das nicht. Aber Jesus sagt, dass wenn wir die Vergebung, die wir empfangen, nicht weitergeben, dass unser Herz verstopft wird, dass das unser Verhältnis zu Gott belastet. Er bleibt unser Vater, wenn wir uns einmal bekehrt haben, wenn wir grundsätzlich zu ihm gekommen sind. Aber der Strom seiner täglichen Vergebung kann nicht mehr fließen. Das ist das Problem. Das Herz verstopft, das Verhältnis zu Gott wird belastet. Und die Folge davon ist, dass Gott sagt, wenn du die alltäglichen Dinge, die immer wieder dazukommen, nicht vergibst, dann vergebe ich dir diese alltäglichen Dinge, die immer wieder dazukommen, auch nicht. Dann sammelt sich die Schuld in deinem Leben. Dann fehlt dir irgendwann die Freude, Jesus nachzufolgen. Dann fehlt dir auch die Kraft des Glaubens, ihn zu bezeugen vor anderen Menschen. Dann fehlt dir irgendwann der Friede mit Gott. Dann fehlt dir irgendwann auch die Sehnsucht nach der Gemeinschaft der Christen. Dann fehlt dir die Vollmacht im Dienst. Dann ist es dir immer zu viel und es ist alles blockiert. und es wird stickiger und sumpfiger in deinem Herzen, als es jemals war. Das ist das Problem. Und deswegen will Jesus uns dringend auffordern und Mut machen. Wenn du meine Vergebung kennst und davon lebst, dann gib sie doch endlich weiter. Und damit kommen wir jetzt auf der Zielgeraden unserer Predigt zu unserer Ausgangsfrage zurück. Was machen wir mit unseren Verletzungen? Was machen wir mit unserer Bitterkeit, wenn wir nicht vergeben und vergessen können? Wir hatten gesagt, die Bibel präsentiert uns einen originellen Lösungsansatz. Und das tut sie in der Tat. Die Bibel sagt, ich erinnere nochmal, bevor du alle weiteren Beziehungen angehst, kläre die 1a-Beziehung deines Lebens zu Gott. Bring ihm deine Schuld. Gib zu, dass du seine Vergebung brauchst. Bring erstmal die wichtigste Beziehung deines Lebens in Ordnung. Und dafür gibt es nur einen Weg, Vergebung. Lass dir vergeben. Beuge dich vor diesem heiligen Gott. Und danke Jesus für das, was er für dich getan hat. Das ist der erste Schritt, um den kommen wir nicht herum. Und dieser erste Schritt ist nicht einfach Mittel zum Zweck. So nach dem Motto, na ja, ich will ja mit meiner Bitterkeit besser fertig werden, deswegen kläre ich erstmal meine 1a-Beziehung, damit ich das andere kriege. Nein, das ist nicht Mittel zum Zweck, sondern es kommt darauf an, dass wir ehrlich in unserem Herzen einsehen und zugeben, dass die Beziehung zu unserem Herrn, der uns das Leben geschenkt hat, die wichtigste ist. Und dass ich das ehrlich zugebe, dass ich Gott gegenüber schuldig geworden bin. Und wenn mir schwerfällt, das einzusehen, dann muss ich einfach nur Gottes Maßstäbe in seinem Wort mir angucken, dann wird mir das schon sehr schnell deutlich werden. Und dass ich zugebe, dass ich vor ihm stehe, wie der Bürgermeister vor dem König mit einer großen, großen Schuld. Und wenn das geschehen ist, wenn diese Verbindung geklärt ist, wenn ich Gottes Kind geworden bin, weil er mir durch Jesus Christus vergeben hat, dann wissen Sie, das ist das Großartige. Dann muss ich die Vergebung für andere nicht mehr aus dem Grunde meines eigenen störrischen, trockenen Herzens herauspressen. Dann muss ich das nicht aus meinem eigenen störrischen Herzen herauspressen, sondern dann darf ich, denken Sie an das Bild vom Brunnen, die Vergebung, die ich empfange, aus Gottes Quelle, dann darf ich die weitergeben. Und dann ist das Motto meines Lebens nicht mehr wie du mir, so ich dir, sondern dann ist das Motto meines Lebens wie Gott mir, so ich dir. Vielleicht haben Sie das auch gelesen damals, 2007, als in Malatya der christliche Missionar Tilman Geske brutal ermordet wurde. Und seine Frau stand dann da, Susanne Geske. Das ist jetzt 4 Jahre her, damals war sie etwa 44, mit 3 kleinen Kindern im fremden Land. Ihr Mann ermordet von brutalen Leuten, die im Namen des Islam ihn niedergemetzelt haben. Und was hat Susanne Geske schon bald gegenüber der Presse gesagt? Und jeder, der sie hörte, hat gemerkt, dass sie es ernst meinte. Sie hat gesagt, ich vergebe den Mördern meines Mannes. Verstehen Sie, wenn das eine Witwe mit 3 Kindern sagt, dann ist das keine Show mehr. Und sie hat das Wort von dem Herrn Jesus zitiert, was der am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie hat gesagt, ich vergebe den Mördern meines Mannes. Und sie hat dann einige Zeit später auf Nachfrage gesagt, ich kann es nicht erklären, aber ich habe keinen Groll gegen diese Menschen. Es ist ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Ich kann es nicht erklären. Die Nächte habe ich durchgeheult. Aber morgens hat Gott mir dann immer wieder die Kraft gegeben, für meine Kinder zu sorgen. Und meine Freunde wollten mich in so eine therapeutische Einrichtung für einige Zeit schicken. Ich habe das eigentlich nicht gebraucht. Ich bin mal ein paar Tage hingegangen, denen zuliebe. Aber das Beste war, dass ich da einfach Ruhe hatte. Ansonsten habe ich gebetet und in der Bibel gelesen. Und ich habe gemerkt, dass Gott mich gestärkt hat, dass Jesus bei mir war. Ich habe diesen Männern vergeben. Das ist hier gemeint. So etwas kann man sich nicht abbringen, weil es sich in der Presse gut liest. Sondern so etwas kann nur aus einem Herzen kommen, das selbst die Vergebung erfahren und empfangen hat, die Jesus denen schenkt, die an ihn glauben. Bleibt noch eine praktische Frage. Was kann ich tun, wenn jemand meine Vergebung vielleicht gar nicht will? Hier im Gleichnis wird sie ja wenigstens noch erbeten, aber wenn jemand das möglicherweise auch gar nicht einsieht, dass er meine Vergebung braucht, ja, der hat mir übelstes Unrecht getan und sieht das nicht mal. Solche Fälle kennen wir ja alle. Dass jemand seine Schuld nicht einsieht, dass er vielleicht sogar mich noch bezichtigt, der eigentliche Bösewicht zu sein. Oder was mache ich, wenn jemand, der schuldig an mir gewesen und geworden ist, gestorben ist und ich das gar nicht mehr mit ihm besprechen und abklären kann? Und dann ist, denke ich, die Gefahr der Verbitterung und des Selbstmitleids besonders groß. Jesus sagt, was gilt? Er sagt, wir sollen vergeben. Wir sollen einseitig vergeben. Und vergeben heißt loslassen. Vergeben können wir im Gebet, dass wir uns an Jesus Christus wenden und sagen, Herr Jesus Christus, du hast gesagt, ich soll vergeben. Und ich bin der Überzeugung, Herr, dass an der und der Stelle die und die Person mir wirklich Unrecht getan hat. Und ich kann es vielleicht nicht einmal mehr mit ihr klären. Aber weil du es gesagt hast und weil du mir vergeben hast, vergebe ich jetzt dieser Person in deinem Namen und in deinem Auftrag. Herr, ich vergebe ihr und ich bitte dich, hilf mir, dass ich auch wirklich loslassen kann. Das ist der Weg, den Jesus uns zeigt. Und die Folge wird dann sein, dass ich auf üble Nachrede verzichte, dass ich vielleicht dieser Person, wenn sie noch lebt, versuche auch Gutes zu tun, wo sich Möglichkeiten ergeben. Der Herr Jesus hat ja sogar mal gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben, das heißt nicht ihnen naiv unseren Kopf auf dem silbernen Tablett liefern, sondern wir sollen ihnen vergeben, wir sollen für sie beten und wir sollen, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihnen etwas Gutes tun und wünschen. Natürlich, Emotionen brauchen Zeit. Wenn wir jemanden vergeben, bedeutet das nicht, dass wir ihn gleich sympathisch finden. Wenn wir jemanden vergeben, heißt das nicht, dass es uns leicht fällt, freundliche Gedanken über ihn zu hegen. Wenn wir jemanden vergeben, bedeutet das nicht, dass wenn wir ihn das nächste Mal sehen, dass in jedem Falle unser Gesicht dann gleich in ein Strahlen sich verwandeln muss. Manchmal ist das so, aber es muss noch nicht so sein. Emotionen brauchen oft Zeit, um zu heilen. Aber auch diese Wunden will Jesus heilen. Zunächst einmal geht es um die Frage, vertraue ich ihm, dass er recht hat, wenn er mir sagt, vergib. Und dann kann ich sagen, Herr, du weißt, mit meinen Emotionen komme ich da noch lange nicht hinterher. Aber weil du es sagst, vergebe ich. In deinem Namen. Weil ich weiß, dass du mir so unendlich viel vergeben musstest. Und du hast es getan. Und wissen Sie, was uns das dann gibt? Eine königliche Freiheit. Es gibt uns eine königliche Freiheit, weil wir auch nicht mehr abhängig sind von den Menschen, denen wir sonst, sei es noch durch unseren Groll und sei es vielleicht durch unseren berechtigten Groll, waren wir ja an sie gekettet. Wenn wir ihnen im Namen Jesu vergeben, dann gibt uns das eine königliche Freiheit. Und wir können froh den Weg nach vorne weitergehen. Wissen Sie, natürlich, bei dieser einseitigen Vergebung, bei dieser einseitigen Vorleistung, kann man auch sagen, da besteht immer ein Risiko. Nämlich, dass der andere sich nicht entsprechend verhält. Dass er nicht mitmacht. Dass er nach wie vor sich böse und ungerecht und gemein mir gegenüber verhält. Aber das ist dann nicht mehr meine Verantwortung. Verstehen Sie, das kann ich dann auch abgeben. Ich werde nicht mutwillig ihm helfen, mir Übles zu tun. Ich werde auch in einer angemessenen Weise versuchen, Dinge klarzustellen und nicht einfach alles durchgehen lassen, ganz klar. Jesus sagt nicht, dass wir uns blöd und naiv verhalten sollen. Aber es ist was anderes, ob ich ihm vergeben habe oder nicht. Ich bin frei. Ich darf loslassen. Das ist das Risiko. Ich weiß nicht, was der andere tut. Und sehen Sie aber genau, und damit schließen wir genau, das ist auch Gottes Risiko mit uns. Denn Gottes einseitige Vorleistung hat ihn unendlich viel gekostet. Viel mehr als uns jemals unsere Vergebungsvorleistung kosten könnte. Der Apostel Paulus hat das wie gemeißelt in Worte gefasst. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8, da sagt Paulus, und diesen Satz müssen Sie unbedingt mitnehmen, da sagt Paulus, Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zitat Ende. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Darin beweist Gott seine Liebe. Als wir noch gegen ihn waren, als wir noch nicht Buße getan haben, als wir noch nicht ihn um Vergebung gebeten hatten, da hat Gott diese einmalige Vorleistung gebracht und seinen eigenen Sohn am Kreuz geopfert. Gott selbst hat sich seinen Sohn vom Herzen gerissen und Jesus ist diesen Weg freiwillig gegangen, weil unsere Schuld so groß war und Gottes Heiligkeit und Gottes Reinheit so vollkommen, dass es keinen anderen Weg gab. Das war wirklich alternativlos aus Gottes Sicht. Und schauen Sie, wie anders das bei den Religionen läuft. Die Religionen, die fordern. Die Religionen sagen, bringe du die Opfer. Die Religionen sagen, halte du die Regeln ein. Die Religionen sagen, erfülle du die Gebote und mache du die Waschungen und nimm du an den Ritualen teil und erfülle du deine ganzen Pflichten. Und dann kannst du vielleicht damit rechnen, dass der Gott irgendwie auf dich eingehen wird. Der lebendige Gott der Bibel macht es genau andersherum. Er bringt seine Vorleistung, er schickt seinen Sohn und der stirbt für uns, weil es nötig ist. Weil es keinen anderen Weg gibt, um unsere Schuld davonzutragen. Und er beweist seine Autorität, indem er dann aufersteht von den Toten, nicht einmal 48 Stunden später. Und damit ist klar, Jesus ist der wirkliche Besieger des Todes. Er ist derjenige, der das Problem der Schuld löst. Und wer sich auf ihn verlässt, der ist an der besten Adresse, die es gibt. Seine einseitige Vorleistung führt dazu, dass er uns einlädt. Er sagt, gucke, was ich für dich getan habe. Es ist passiert unter den Bedingungen dieser Welt. Es ist passiert in Raum und Zeit. Es ist kein Mythos. Es ist keine religiöse Geschichte. Es ist eine blutige Opfertat, die ich von dich vollbracht habe, um dich zu retten von deiner Schuld. Und die entscheidende Frage am Ende lautet, habe ich diese wichtigste Beziehung in meinem Leben geklärt? Haben Sie diese wichtigste Beziehung in Ihrem Leben geklärt? Denn davon wird abhängen, auf welches Ziel mein Leben zusteuert. Ob mein Leben Richtung, wie Jesus das ausgedrückt hat, Richtung Himmel geht oder Richtung Hölle. Ob ich die Ewigkeit bei ihm und in seiner Geborgenheit und in seiner Freude und in Gemeinschaft all derer, die auch zu ihm gehören, verbringen werde. Oder ob ich die Ewigkeit verbringen werde dort, wo es keine Freude gibt, sondern nur Leid und Gottesferne, was Jesus die Hölle genannt hat. Die wichtigste Baustelle meines Lebens, die wichtigste Beziehung meines Lebens, die gehört als erstes geklärt. Und wenn das geklärt ist, dann habe ich den Schlüssel für alle weiteren Beziehungen. Dann darf ich vergeben und wenn nötig auch erstmal einseitig vergeben. Das heißt nicht, dass dann gleich alle meine Probleme sich in Luft auflösen. Das heißt nicht, dass dann gleich alle meine Gegner nett zu mir sind. Das heißt auch nicht, dass dann gleich alle meine schlechten Gefühle auf einmal weg sind. Aber das heißt, dass ich echten Frieden im Herzen habe. Das heißt, dass mein Leben in sicheren Händen ist, weil es bei dem geborgen ist, der mich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich gab. Und diese Geborgenheit, diesen Frieden, den nur Jesus Ihnen schenken kann, den wünsche ich Ihnen. Amen.